Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Ich freue mich, dass es mir gelungen ist, den zweiten Geschäftsführer von Schubert und Braun einzuladen zu einem Podcast. Wir wollen verschiedene Themenbereiche mal beleuchten für alle Zuhörer. Ich hoffe, dass auch viele junge Menschen sich den Podcast anhören. Auch mal eine schöne Geschichte, wie man vom Oberschüler zum weltweit agierenden Unternehmer wird, sehr kreativ ist. Lieber Christoph, stell dich mal kurz vor, wer du bist. Und dann beginnen wir mal mit deiner Lebensgeschichte.
Oha. Ja, mein Name ist Christoph Braun. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Firma Schubert und Braun Prothesenwerk GmbH in Dresden. Und ja, ich habe in Dresden die Schule absolviert, habe danach meine Ausbildung gemacht in Dresden und dachte nach der Ausbildung, mir gehört ja die Welt. Was soll ich hier bleiben? Also bin ich für ein Jahr in die USA gegangen und als ich wiederkam, dachte ich auch, ich muss jetzt nicht in Dresden bleiben, sondern könnte noch woanders hingehen und habe dann innerhalb Deutschlands in verschiedenen Firmen gearbeitet, in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald, bin dann nach Tübingen gegangen, von Tübingen nach Berlin, von Berlin nach Dresden, von Dresden nach Dortmund und am Ende von Dortmund nach Dresden wieder zurück und habe dann als Orthopädietechnikmeister erst als in zwei Firmen noch als Angestellter gearbeitet. In einer Firma hatte ich die Möglichkeit, die Orthopädietechnik aufzubauen. Und dann dachte ich, jetzt kannst du das auch mal selber versuchen und habe im Jahr 2013 mich selbstständig gemacht. Und das bin ich immer noch und bin zufrieden. Und das ist der einzig richtige Weg, den ich für mich gehen konnte. Heißt nicht, dass das für jeden der richtige Weg ist.
Vielleicht kannst du dich noch erinnern, Christoph, du bist ja mein Prothesenbetreuer seit vielen, vielen Jahren. Und wo du noch Angestellter warst, habe ich immer zu dir gesagt, Christoph, mach dich selbstständig, weil du warst schon außergewöhnlich gut. Du hast das jetzt alles mal im Zeitraffer gesagt. Gerade für unsere jungen Menschen, wir sind ja großer Fan von Auslandsaufenthalten. Warum das so wichtig ist, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Du bist in die USA mit dem parlamentarischen Partnerschaftsprogramm für ein Jahr. Vielleicht sagst du mal kurz was dazu, wann du gegangen bist und wie du das gemacht hast, wie du dich beworben hast. Vielleicht mal eine kleine Anleitung, damit auch mal alle Zuhörer auch mal hören, was alles möglich ist, weil die wenigsten kennen die ganzen Förderprogramme. Und wir sind ja großer Fan, dass man auch mal seine Berufserfahrung auch als Azubi im Ausland zeigen kann, weil 25% der Ausbildungszeit kann man im Ausland verbringen. Das wissen nur die wenigsten, steht im Berufsbildungsgesetz. Christoph, erzähle mal, wie war das bei dir?
Das war vielleicht auch ein bisschen Zufall. Ich wollte auf jeden Fall ins Ausland und wusste noch nicht so richtig, wohin. Ich dachte eher an Kroatien oder Bosnien und ja, das war ja gerade Kriegsgebiet. Da dachte ich, da werden Prothesen gebraucht. Da waren meine Eltern nicht so begeistert, als ich 18 war. Und dann flatterte uns durch Zufall, ich glaube, über Freunde meiner Eltern ein Prospekt ins Haus für das parlamentarische Patenschaftsprogramm, wo man sich als junger Nicht-Akademiker bewerben konnte und ja, für ein Jahr in die USA gehen konnte. Und das war so, ich hatte in der Schule nur 6 Jahre, oder was heißt nur, ich hatte 6 Jahre Russisch und 3 Jahre Französisch und ich konnte kein Englisch gar nichts und dachte, ich bewerbe mich einfach, mal gucken, was kommt. Und ich hatte den Deal mit meinen Eltern, entweder die nehmen mich für das USA-Austauschjahr oder ich gucke dann, dass ich nach Kroatien, Bosnien oder Ex-Jugoslawien, irgendwo nach Ex-Jugoslawien komme, um dort Prothesen zu bauen. Ja, dann hat es geklappt. Es war aber ein sehr umfangreicher Prozess. Also wie ich mich beworben habe, das war in erster Linie schriftlich. Man musste ziemlich viele Fragebögen ausfüllen und auch über sich relativ viel schreiben. Was sind deine guten Eigenschaften, was sind deine schlechten Eigenschaften? Was mir total schwer fiel, also ich dachte, was wollen die denn jetzt hören? Und dann lief der Auswahlprozess insgesamt fast ein Jahr. Also ein Jahr bevor Abreise in die USA war, habe ich meine Bewerbungsunterlagen abgeschickt und dann gab es mehrere Gespräche. Das wurde damals noch organisiert über die Karl-Duisberg-Gesellschaft in Köln. Ich musste also zu einem Vorstellungsgespräch nach Köln fahren und da hatte ich wahrscheinlich auch Glück mit meinem Beruf. Da gab es eine Kommission, die einen dann eingeladen hat in den Raum und die saßen alle und haben einen befragt. Und da habe ich von meinem Beruf erzählt und das hat die total interessiert, was ich da mache. Und irgendjemand sagte hinterher, in dem Moment hätte ich die im Sack gehabt. Aber später haben die dann auch noch angefangen, mir englische Fragen zu stellen. Und Ich konnte nichts. Also ich habe da irgendwas rumgestottert und rumgestammelt. Und die haben das dann schnell gemerkt, dass hier überhaupt nichts geht und haben auf Deutsch weitergesprochen. Und ich bin dann quasi eine Runde weitergekommen. Ich habe, da das ja ein Patenschaftsprogramm vom Bundestag war, hat jeder Austauschstudent einen Bundestagsabgeordneten als Paten bekommen. Und in meinem Fall war das die Christa Reichert von der CDU, die hier im Wahlkreis Dresden 2 Direktkandidatin oder direkte Bundestagsabgeordnete war für die CDU. Und die hat insgesamt vier Bewerber eingeladen. Und ich war der letzte von den vieren. Und es waren 20 Minuten geplant für das Gespräch. Am Ende hat das Gespräch 40 Minuten gedauert, weil sie mich nach 20 Minuten alles gefragt hatte, was sie wollte. Und dann sagte sie, naja, Herr Braun, haben Sie vielleicht noch eine Frage, die Sie schon immer mal einer Bundestagsabgeordneten stellen wollten? Und da dachte ich, naja, die Chance hast du so schnell nicht wieder. Klar, in der Zeit wurde gerade Putin erstmals Präsident von Russland und sie war im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Und da habe ich gefragt, wie sie die Situation einschätzt mit Putin, wie sich das alles entwickeln kann. Und so kamen wir dann ins Gespräch und haben noch eine ganze Weile geredet. Und als ich dort raus bin, dachte ich, das ist mir jetzt eigentlich egal, ob die mich für das Austauschjahr nehmen oder nicht. Das Gespräch war es wert, diesen ganzen Bewerbungsprozess zu durchlaufen, weil das mir auch gezeigt hat, wie weitsichtig man blicken und denken kann. Und das hat mir gut gefallen bei der Frau Reichert. Und ja, am Montag kriegte ich dann in der Firma einen Anruf, war mein Vater dran und er sagte, ich habe eine Information für dich, aber du musst mir versprechen, dass du in Ruhe heute weiterarbeitest. Und ich sage, oh, ja, klar, wieso? Ja, das Büro von der Frau Reichert hat angerufen und sie haben dich ausgewählt. Und da natürlich konnte ich an dem Tag nicht mehr richtig arbeiten, weil ich so voller Freude und Aufregung war. Ja, dann rief mich aber auch die Organisation ein paar Tage später an, hat mir gratuliert und hat gesagt, also, lieber Christoph, herzlichen Glückwunsch, aber dein Englisch ist so schlecht, du sprichst im Grunde kein Englisch. Wenn du nicht innerhalb von 7 Tagen nachweist, dass du einen Englischkurs machst, bist du wieder raus. Dann kommt dein Nachrücker automatisch rein. Und ich dachte, boah, da bin ich zu irgendeiner Sprachschule, habe gesagt, ich brauche jetzt hier eine Bestätigung, dass ich einen Kurs mache. Und dann habe ich bis zur Ausreise jede Woche eine Stunde Englisch gehabt, mir faktisch nichts genützt. Also ich bin in die USA gereist und konnte nichts. Ich konnte sowas wie I have two brothers and my name is Christoph. Das war ungefähr alles. In den USA selbst hat man ja keine Chance. Man kann dem Englisch nicht entgehen. Ich hatte eine amerikanische Gastfamilie. Ich bin ans College gegangen, habe dort nur Englisch sprechen können. Und nach 3 Monaten war ich dann in der Lage, ungefähr alles zu sagen, wenn auch mit vielen Synonymen. Nach einem halben Jahr dachte ich, ich bin ganz gut, habe dann aber nach einem halben Jahr in einer Werkstatt angefangen zu arbeiten und Prothesen gebaut und habe dort festgestellt, dass das ganze Vokabular der Werkstatt fehlt. Also was heißt eine Bohrmaschine, was heißt ein Akkuschrauber, was heißt Schraubstock? Und dann bin ich durch die Werkstatt gegangen, habe mir die ganzen Begriffe auf Deutsch aufgeschrieben, habe mir meinen Chef geschnappt und habe gesagt, so, du sagst mir, was das auf Englisch heißt und das und das und das und das. Dann habe ich die ganzen Begriffe auswendig gelernt. Bis hin zu, ich saß vor einem Patienten und wollte dem sagen, beug mal dein Knie. Was heißt denn, beug mal dein Knie auf Englisch? Also ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich zurück in die Werkstatt, habe meinem Chef erklärt, was ich von dem will. Und dann hat er gesagt, ja, bend your knee. Ah, okay. Bin ich zum Patienten reingegangen, habe gesagt, bend your knee, please. Ah, der hat sein Knie gebeugt, dachte ich, gut, funktioniert. Das war schon eigentlich ganz, ganz nett, dass man das so über die Art und Weise gelernt hat und so schnell. Also am Ende ist ja ein Jahr nicht lang. Und als ich aus den USA wiederkam, dachte ich, wunderbar, ich kann Englisch sprechen. Natürlich nicht als Muttersprachler, aber am Ende hat mir das für meine berufliche Laufbahn so viele Türen geöffnet, dass ich könnte die Arbeit so, wie ich die heute mache, auch in der Selbstständigkeit ohne Englischkenntnisse nicht machen, weil wir unheimlich viel international arbeiten. Und das ist ein Riesenglück für mich, dass das so geklappt hat und sich so gefügt hat. Und mein Englisch hat sich über die Jahre, dadurch, dass ich so viel brauche, auch gut weiterentwickelt.
3 Anmerkungen, vielleicht sind es 4 zu deinen Gesagten. Die erste Anmerkung, es war Zufall, dass ein Flyer im Briefkasten lag. Ich sage immer, Zufälle gibt es keine, das Leben ist vorbestimmt für dich. Das zweite erinnert mich an zum Beispiel an unsere Abiturienten, die in der Vielzahl vor uns sitzen und nicht wissen, wer sie sind. Also wo du gefragt worden bist, was sind deine guten und deine schlechten Eigenschaften, genauso geht es Abiturienten. Wenn sie dann zurückkommen, sagen sie, das Auslandsjahr hat sich schon allein deshalb gelohnt, wenn du gefragt wirst, wer bist du überhaupt? Weil du zum ersten Mal über dich nachdenkst, wer bist du überhaupt? Wie verkaufst du dich? Die dritte Sache ist, ich habe Glück gehabt. Du hattest kein Glück, dass du in die engere Auswahl gekommen bist, sondern du hattest ganz einfach die Ausstrahlung, wie ich dann später ja bei dir habe auch gesehen. Kommen wir nochmal zurück auf dein Jahr in den USA. Wir sehen das bei unseren Rückkehrern. Durch das Auslandsjahr, sagen die dann später, haben wir auch gelernt, wie wir mit Herausforderungen umgehen, dass wir die annehmen, dass wir auch immer auch die positive Sache sehen. Man kann ja jede Sache positiv oder negativ sehen. Was kannst du da von deinen Erfahrungen sagen, so gut wie du dich noch daran erinnern kannst? Weil an das erste Auslandsjahr erinnert man sich, glaube ich, ein Leben lang, weil man gemerkt hat, dass es mein Leben verändert hat. Was waren so die wichtigsten Dinge, wo du sagst, aus dem Grund war das Auslandsjahr für mich lebensverändernd?
Also ich glaube, dieses, dass man die positiven Dinge sieht, ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch irgendwie eine Typsache. Meine Frau ist nie ein Jahr im Ausland gewesen und die ist trotzdem genauso drauf und die guckt immer nach dem Guten in allem. Und es ist ja ganz einfach, in jedem den Mist zu sehen und zu sagen, was nicht funktioniert, aber man kann ja auch immer gucken, was funktioniert denn, was kann ich denn machen und wie finde ich eine gewisse Zufriedenheit in dem, was ich tue, dass nicht immer alles perfekt ist. Das ist so, ja. Das Ding ist, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, bevor ich in die USA bin. Ich wollte unbedingt weg. Und erst als ich in der Situation steckte, dachte ich, verflixt. Man sitzt dann plötzlich in den USA in einer Familie, die man nicht kennt, mit einer Sprache, die man nicht kann und Freunde, die man nicht mehr hat, die einfach, die in Dresden sind. Und das war damals nicht mit WhatsApp und allem, dass man ständig in Kontakt war mit zu Hause. Man konnte telefonieren, das war aber schweineteuer, also hat man es selten gemacht. Ich konnte E-Mails schreiben, das ging, aber das hat mich schon ja vielleicht auch ein bisschen robuster gemacht oder es war auch eine Art Abnabelungsprozess von zu Hause. Und am Ende hat es mir gezeigt, es geht immer weiter. Also egal, wie kompliziert die Situation erscheint, es geht einfach weiter und wenn man immer frohen Mutes ist und sagt, das wird schon, dann wird das auch. Also es gab in meinem Leben selten Situationen, wo ich dachte, oh, verflixt, jetzt bin ich hier aber an einer Stelle, wo ich gar keine Idee mehr habe, wie ich das Problem lösen kann. Ich denke, man muss Ruhe bewahren und dann gucken, wie geht es jetzt weiter. Ich saß auch in Leistungskontrollen in den USA im College und habe Fragen vor mir gehabt, die ich vielleicht fachlich hätte beantworten können, aber inhaltlich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe dann eben getan, was ging und es hat mir ja keiner den Kopf abgerissen. Die Welt ging auch nicht unter. Also, da darf man sich vielleicht nicht zu wichtig nehmen und muss sagen, das wird schon alles weitergehen. Und ich habe das jetzt auch manchmal bei komplizierten Terminen, beispielsweise im Ausland, wo die Kulturen sehr unterschiedlich sind, wo vielleicht auch schneller mal jemand aus der Haut fährt, wo ich dann diese Situation auf die Art und Weise überstehe, oder was heißt überstehe, aber aushalte, dass ich denke, könnt jetzt hier schlechte Laune haben und noch mehr einfordern als das, was wir in der Lage sind zu leisten. Und ihr könnt jetzt auch ausrasten, das ist alles in Ordnung. Ich für mich weiß, ich sitze übermorgen Abend wieder im Flugzeug, fliege nach Hause zu meiner Familie und nach Dresden. Und egal, was hier jetzt passiert, ihr könnt mich nicht kaputt machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man diese Stabilität hat, dass man sagt, also Moment, wer hier mich kaputt macht oder wer mich ärgert, das entscheide immer noch ich. Und damit bin ich bisher ganz gut durchs Leben gekommen. Kann vielleicht auch ignorant wahrgenommen werden, weiß ich nicht genau. Ich versuche schon auf die Leute einzugehen, dass man ordentlich miteinander umgeht, aber muss ja auch aufpassen, dass man selber da nicht unter die Räder kommt und einfach, ja, immer positiv bleiben und nach den Guten suchen in allem, was es so gibt. Du bist ja da auch ein blühendes Beispiel dafür.
Ich wollte gerade sagen, durchs Leben kommen, so habe ich auch meine Jungs erzogen. Was seine Einstellung betrifft, ganz einfach mal machen. Das erinnert mich daran, Laura, meine Schwiegertochter, ist ja Engländerin. Die hat mal ein halbes Jahr in Dresden gewohnt und so die Deutschen beobachtet, beziehungsweise die Dresdner. Und da meint sie dann, das fand ich in den halben Jahren eine wunderbare Einschätzung, ihr Deutschen versaut euch so viele Möglichkeiten, weil ihr erst anfangt, wenn ihr perfekt seid. Wir machen es ja bei Bildungssorg genauso. Wir probieren so viele Sachen aus, obwohl vielleicht am Anfang gedacht wird, na, bringt nicht viel. Aber man muss es ausprobieren. Wenn man es ausprobiert hat und merkt, das funktioniert nicht, legt man es an den Akta, oder man hat seinen Kopf wieder frei.
Aber das ist so vielleicht auch so eine deutsche Mentalität, dass man, das habe ich auch in den USA gelernt. In den USA darf viel einfacher gescheitert werden als hier. Also wenn man in den USA eine Firma gegen eine Wand fährt, wird gesagt, ja, okay, hat nicht geklappt, steh auf, mach weiter und gründe die nächste Firma. Und teilweise wird man dort ja erst richtig respektiert, wenn man schon zweimal gescheitert ist, dass sie sagen, okay, der weiß, wie es im Dreck aussieht. Und wenn man hier mit einer Firma scheitert, ist das eher so, oh. Der hat es aber nicht geschafft. Oh, na, das ist nicht gut. Und den lassen wir jetzt mal lieber fallen. Also das muss sich auch dringend ändern. Also wir müssen, wenn wir diese Leute nicht haben, die sagen, ich pack was an und probieren es und die auch scheitern, den muss man unter die Arme greifen und sagen, komm, steh wieder auf, das wird wieder. Das ist jetzt hier nicht vorbei. Du hast Erfahrungen gemacht, die sind Gold wert. Und Am Ende, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube Nadal oder sowas, der hat mal gesagt, ja, ich habe zwar so und so viele Turniere gewonnen oder so und so viele Spiele, aber ich habe trotzdem in meinem Leben immer noch 60% meiner Spiele verloren. Also man lernt nicht an den Erfolgen, man kann da vielleicht Schlussfolgerungen draus ziehen, aber vor allem lernt man aus den Misserfolgen, aus den Dingen, die nicht funktionieren, wo man verliert. Und nur so geht's weiter. Das ist auch das, was wir regelmäßig hier im Unternehmen einfordern, dass wir sagen, kritisiert uns, wir brauchen uns nicht in eine Besprechung setzen und uns Honig ums Maul schmieren, wie toll wir sind und was alles geklappt hat. Das ist natürlich schön, wenn es funktioniert und auch das ist erwähnenswert, aber grundsätzlich müssen wir auch immer gucken, wo sind Schwierigkeiten, die müssen wir auseinanderdröseln und gucken, wie wir die für die nächsten Male vermeiden.
Ich hatte ja einen Konkurs und ich weiß natürlich dann auch, welche Anteilnahme in Anführungsstrichen du dann bekommst, wenn du schon am Boden liegst. Mittlerweile würde ich fast sagen, es ist optimal, wobei ich das natürlich niemandem wünsche, wenn du mit deiner ersten Firma einen kleinen Konkurs hast, möglichst zeitig, weil ich habe daraus gelernt, ich mache bestimmte Sachen nicht mehr. Ich sage auch immer wieder, man macht keine Fehler, außer man macht sie zwei, dreimal. Sondern für mich sind das Lebenserfahrungen. Wenn ich mich nicht ausprobiere, wie will ich denn Lebenserfahrung sammeln? Das sage ich auch immer den jungen Menschen, weil auch Eltern oft da sitzen und sagen, Fehler, Fehler, Fehler. So werden wir dann eben irgendwo programmiert und dann hast du immer Angst, irgendwas Neues auszuprobieren. Christoph, wir lassen jetzt mal USA beiseite. Du hast wieder in die Heimat so geschafft. Du hast dein Angestelltenverhältnis beendet. Was war denn der Anlass oder der Motor, dass du sagst, ich verlasse das Angestelltenverhältnis. Es waren doch nicht nur meine Worte.
Doch, natürlich. Also eine Motivation war, dass ich war ja, man ist ja als Angestellter immer nicht zufrieden mit seinen Chefs und ich dachte, ich kann das alles besser. Ob das jetzt stimmt oder ob ich das geschafft habe oder nicht, müssen andere beurteilen. Jetzt verstehe ich meine ehemaligen Chefs zum Teil besser, weil ich auf der anderen Seite des Stuhls sitze und auch weiß, was für Entscheidungen manchmal zu treffen sind und warum die so zu treffen sind. Aber eine Motivation war auch, dass ich die Freiheit haben wollte, selber entscheiden zu dürfen, was ich mache und was ich probiere und was nicht. Ich hatte das in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, dass ich Ideen hatte für einen 3D-Druck und gesagt habe, also es war ja damals noch in Kinderschuhen alles und ich habe gesagt, oh, wir müssen gucken, ob wir Silikone drucken können, ob wir mit Kunststoffdruck was anstellen können. Und da kam dann die Bemerkung, na, hast du nicht genug zu tun oder was? Geh zurück in die Werkstatt und bau Prothesen. Das war in Ordnung. Also ich baue gern Prothesen, aber das war am Ende nicht befriedigend, weil ich dachte, da gibt es noch so viele auch Schwierigkeiten bei den Patienten, wo man Sachen verbessern kann, aber wir kriegen es handwerklich nicht hin. Und ich sah dort mit den digitalen Technologien Potenzial, was zu verbessern. Und ja, dann habe ich mit einem Berufskollegen zusammen haben wir beschlossen, wir machen jetzt mal was Eigenes. Und ich habe auch mit meiner Frau drüber gesprochen. Also wir hatten zu der Zeit drei Kinder und es gab im Bekannten- und Freundeskreis durchaus einige, die gesagt haben, sag mal, hast du nur alle Tassen im Schrank? Du hast drei kleine Kinder zu Hause, du hast eine Frau, die gerade noch zu Hause ist, weil die Zwillinge gerade auf die Welt gekommen sind. Wenn du dich selbstständig machst und das scheitert, dann was macht ihr dann? Du hast einen sicheren Job, bist Abteilungsleiter, was willst du denn noch? Und das ging mir nicht ums Geld oder um, ob ich Abteilungsleiter bin. Ich wollte eigentlich Freiheit haben, selber Entscheidungen treffen zu können und ausprobieren zu können. Und meine Frau war da auch sehr entspannt und ich hatte ihr vorgerechnet, was wir an Hartz IV bekommen, wenn das scheitert. Hab ihr gesagt, wir können in der Wohnung bleiben, aber das Auto müssten wir verkaufen. Hat sie gesagt, ist in Ordnung. Und ihre Einstellung war, wenn der jetzt jeden Tag in die Werkstatt geht, wo er angestellt ist und der kommt dann spätestens ab in 2 Jahren jeden Tag mehr oder weniger frustriert nach Hause und sagt, ah, ich habe wieder drei Unterschenkelprothesen gebaut, aber es ist immer das Gleiche, dann hat sie da auch keine Lust drauf. Und da hat sie gesagt, wenn du denkst, das ist dein Weg, dann geh den und ich werde dich dabei unterstützen. Und das hat sie immer gemacht und hat auch in Zeiten, wo es schwierig war, nie auch nur einen Anschein eines Vorwurfs erhoben und gesagt, na, no, erste Mal oder so, das ist nie passiert. Also auch wenn ich den Rückhalt nicht hätte zu Hause, wäre das sicherlich alles viel komplizierter.
Ja, ich denke mal, deine Frau ist eine gute. Und
Sonst
ja,
hätte ich sie ja nicht geheiratet.
wenn die Frau die mitzieht, denke ich mal, weil ich hatte ja viele Krisen in meiner Selbstständigkeit, wäre ich verheiratet gewesen, hätte wahrscheinlich dann meine Ex gesagt, komm, geh arbeiten und wenn du den Tausender mit heimbringst, egal. Vielleicht für alle zuhörenden Eltern, wir haben ja jetzt mittlerweile bei unseren Schülern 30, 40% Tendenz steigend, die psychisch auffällig sind, dass die auch Schwierigkeiten haben jetzt auf dem Gymnasium, dass der Leistungsdruck immer mehr steigt, dann kommen noch Corona-Auswüchse dazu und so weiter. Und ich habe jetzt auch zu zwei Eltern gesagt, dass sie sollen doch mal überlegen, ob sie ihr Kind vom Gymnasium auf die Oberschule runternehmen, dass ganz einfach der Stressfaktor nicht mehr ist. Weil viele Eltern wissen auch, ne, mit 3 Jahren Berufserfahrung kann ich auch studieren. Also ich brauche nicht mehr unbedingt das Abi zum Studium. Und ich sage auch immer, eine fantastische, anspruchsvolle Ausbildung ist vielleicht viel besser als ein ungeliebtes Studium. Wir sehen es ja hier bei Christoph. Du würdest sicherlich raten, eine Ausbildung, und wenn dann der Unternehmergeist erwacht, mit wie vielen Jahren hast du dich selbstständig gemacht?
Mit
Weißt du das noch?
35, mit 35. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überlegen muss, unabhängig vom Geld, wenn man an seine Berufsorientierung denkt, was sind denn so meine Neigungen, was macht mir Spaß und welcher Beruf passt dazu? Das Ziel sollte sein, einen Beruf zu finden, wo man die meisten Tage zufrieden auf Arbeit geht und nicht Montag früh schon denkt, oh, verflixt, jetzt muss ich wieder in den Laden gehen, ich habe eigentlich keinen Bock, aber ich verdiene halt einen Haufen Geld, was soll ich machen? Also, das ist blöd. Ich habe eher die Einstellung, dass ich sage, wenn man den richtigen Beruf findet, wo man Zufriedenheit hat, dann wird man auch genügend Geld verdienen, um davon leben zu können, weil man dann gut wird.
Ja, das ist auf alle Fälle so. Bei dir ist es Berufung, bei mir ist es Berufung. Und vielleicht nur als Beispiel angeführt von meinem Sohn, der beste Freund, der hatte nicht so ein überragendes Abi und hat gesagt, studieren tue ich nicht. Ich werde Tischler. Hat eine Tischlerlehre gemacht. Und in der Tischlerlehre hat er mitbekommen, hat dann so hobbymäßig Häuser gebaut. Solche kleine Modellhäuser. Und das hat ihm richtig gefallen. Da ist er aufgegangen ohne Ende. Der Chef hat dann immer gesagt, schließ die Werkstatt ab, wenn du nach Hause gehst abends. Und da hat er dann für sich entdeckt, das wäre mein Ding. Und nach der Tischlerlehre hat er noch 2 Jahre als Tischler gearbeitet, ist dann an die TU Dresden, hat Bauingenieur studiert. Und jetzt ist jetzt auch Mitte 30, ist jetzt knallharter Controller auf Riesenbaustellen in Dresden. Also er wird
Okay.
immer genommen, dass er eben immer kontrolliert, ob die Qualität stimmt. Und das sind alles Möglichkeiten. Ich muss jetzt nicht mehr mein Kind unter Druck setzen. Du musst das Abi machen. Und wenn ich jetzt sehe, wir haben in den letzten Wochen einige Absolventen vom letzten Sommer, die sind von der Uni oder Hochschule runter, haben uns jetzt angerufen, die finden keine Arbeit mehr. Die haben gesagt, wo wir haben mit dem Studium angefangen, hatten wir noch ganz andere Überlegungen, weil der Arbeitsmarkt ist ja auch in Verwerfung und so weiter. Und aus dem Grund sollte man schon den Weg gehen und wie gesagt, durchs Leben kommen. Vielleicht sagst du auch mal was kurz zu deiner Firma, weil ich finde es so unheimlich spannend, auch die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Ich sage ja immer, ihr seid alles Künstler. Also wenn man eure Prothesen sieht, das ist schon Wahnsinn. Vielleicht mal kurz ansprechen, dass ihr ja mit der TU Dresden zusammenarbeitet, mit den 3D-Druckern. Ihr seid ja immer offen für neue Technologien. Vielleicht sagst du da mal was, wie man sich immer weiterentwickelt und dass man eben nicht stehen bleiben darf.
Ja, das ist das Beste, wenn man sich weiterentwickelt. Also wir kümmern uns hier um die Herstellung von vorrangig um die Herstellung von individuell gefertigten Silikonprothesen, die so echt aussehen wie möglich. Also wenn jemand ein Finger fehlt, dann versuchen wir den Finger so gut wie möglich zu kopieren mit Farbabgleich, mit Fingernägeln aus Acryl, die die Frauen dann lackieren können. Und da gibt es nicht so viele Firmen weltweit, die das machen. Und dadurch, ja, können wir weltweit arbeiten, weil es genügend Interesse an dem gibt, was wir machen. Stellen auch klassische Prothesen her für Oberschenkelamputierte, Unterschenkelamputierte, Armamputierte und haben dann durch unsere Arbeit auch noch eigene Entwicklungen auf den Markt gebracht, die sich durch Bedürfnisse von Patienten herausgestellt haben. Und diese Sachen verwenden wir jetzt nicht nur für uns, sondern auch für andere Sanitätshäuser. Also wir verkaufen Prothesenhände, die wir entwickelt haben, an andere Sanitätshäuser. Wir verkaufen ein Armprothesensystem, Adaptersysteme und das ist eigentlich ganz schön, auch zu sehen, wie das funktioniert. Also man merkt hier im Alltag mit Patienten oder im Gespräch mit Patienten, was denen fehlt und was sie gern an Funktionen hätten. Und wir überlegen, wie wir das umsetzen können. Dann setzen wir das um in einem Prototypen und bringen das dann irgendwann zur Marktreife, stellen das erstmal national vor und fangen dann an, damit auch international rauszugehen. Und man stellt das vor und die Leute sagen, cool, das gab es ja noch nicht, genau das brauchen wir. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass man sitzt dann in Norwegen oder in Australien oder in Saudi-Arabien und zeigt den Orthopädietechnikern dort Dinge, die bei uns im Unternehmen entwickelt wurden und die sagen, klasse, brauchen wir, nehmen wir, kaufen wir. Das macht schon Spaß. Und das funktioniert nur, weil wir hier ein wirklich sehr tolles Team haben. Also die Leute wissen alle, was sie zu tun haben. Wir arbeiten miteinander und nicht gegeneinander und ja, gucken, dass alle irgendwie zurechtkommen und dass es möglichst allen halbwegs gut geht und mit gegenseitigem Respekt uns begegnen. Und das, meine ich, funktioniert ganz gut, aber da müsstest du vielleicht hier die Mitarbeitenden fragen, wie die das empfinden.
Ich wollte gerade die Ergänzung bringen. Das habe ich auch schon mal deinem Partner Jonas gesagt. Wenn ich in eure Firma komme, und ich bin ja ab und zu mal da, ich habe noch nie einen einzigen Mitarbeiter gesehen, der schlecht gelaunt gewesen wäre. Da ist immer ein Lachen, da ist immer ein super Small Talk mit einem großen Lachen am Ende. Und das finde ich ganz großartig. Was mir gerade einfällt, was ich vor 4 Wochen gelesen habe, ganz kurz nochmal euren Hautscanner. Weil das ist ja sicherlich auch anwendbar auf andere Branchen oder kann man auf alle Fälle weiterentwickeln.
Ja, also wir haben, wenn wir Silikonprothesen bauen, müssen wir immer die Farben von jedem Bereich nehmen. Also wenn wir den Finger nehmen, wir brauchen den Farbton zwischen den Gelenken, wir brauchen den Farbton auf den Gelenken, wir brauchen den Farbton um die Nägel rum, wir brauchen die Innenseite. Und dafür haben wir eine riesen Box mit Silikonblättchen, die wir da immer dran gehalten haben. Und diese Silikone lassen sich aber nicht einfach, oder diese Silikonfarben lassen sich nicht einfach reproduzieren. Das ist ein unheimlicher Aufwand. Und seit Jahren schwirrte der Gedanke im Kopf, wir müssen das irgendwie digital hinbekommen, die Farben zu generieren von den Patienten. Und da sind wir am Ende irgendwie über eben auch über Netzwerke, dadurch, dass wir mit vielen Leuten sprechen, sagte mal einer, da gibt es eine Firma in Freiburg, die haben so einen kleinen Scanner fürs Handy, das könnte was für euch sein. Und dann haben wir mit denen Kontakt aufgenommen und haben angefangen zu probieren, ob das mit unseren Farben funktioniert. Und dann haben wir, ich glaube, 1,5 Jahre mit der Firma zusammengearbeitet, bis wir das so weit hatten, dass der Scanner funktioniert mit einer eigenen App, dass wir da Farbabstimmungen machen können, die wir für die Prothesen verwenden können. Und das für jemanden, der da nicht so drinsteckt, ist das so ein, oh gut, haben die halt einen Farbscanner. Für uns ist das ein Riesending und für alle, die mit Silikonprothesen arbeiten, ist das ein Riesending. Also wir haben das jetzt auf Fachmessen vorgestellt und diejenigen, die Silikonprothesen herstellen, die standen mit offenem Mund da und haben gesagt, ja, genau das hat gefehlt. Und das ist schon auch toll, dass, ja, dass wir das Problem jetzt erstmal gelöst haben. Das funktioniert noch nicht 100% perfekt. Wir müssen dort immer noch weiter nachjustieren, aber wir sind dort auf einem guten Weg und können das verwenden und können vor allem diese Menge der Scanner unendlich hoch skalieren. Das ist nicht so, dass wir eben nur 10 Scanner haben, so wie wir das jetzt mit den Farbmusterblättchen haben, sondern im Zweifel können wir auch 80, 100 oder 1000 von diesen Scannern in den Markt bringen und alle können eine Farbabstimmung machen, ohne dass wir hinfahren müssen, ohne dass wir die Farbblättchen hinschicken.
Was sage ich immer? Wir Sachsen, wir sind innovativ ohne Ende.
Genau,
Und
wir
das.
Sachsen, wir sind helle, das weiß die ganze Welt und sind wir mal nicht helle, dann haben wir uns verstellt.
Christoph, zum Schluss noch mal eins, weil das liegt mir am Herzen. Ich sage immer lapidar, das Englisch, was ihr in der Schule lernt, spricht im Ausland keiner. Unsere Fachberaterin Südamerika High School, Carolina, ist eine Spanierin. Und ich sage immer wieder, manchmal ist es gut, wenn man die Sprache in Deutschland nicht gelernt hat. Das braucht man nichts im Ausland vergessen, weil man hört gleich 24 Stunden am Tag die Umgangssprache, so wie es dir in den USA ist gegangen. Du hast halt sofort die Umgangssprache gelernt. Wie wichtig ist es, dass man diese Umgangssprache spricht? Dein Partner Jonas hatte ja die Sprachreise gemacht, weil er sagte, wenn ich sehe, Christoph im geselligen Teil geht er ab wie eine Rakete und ich sitze immer ein bisschen außen vor. Ich will genauso abgehen. Deshalb die Sprachreise gemacht mit großem Erfolg. Was sagst du, wie hilft dir diese Umgangssprache im Patientendialog sicherlich? Weil gerade was jetzt Prothese betrifft und so weiter, ist ja genauso wie bei uns in den Beratungen, läuft ja auch viel über Emotionen, Gefühle und so weiter. Beziehungsweise, wenn du jetzt geschäftlich verhandelst, Verträge verhandelst. Der hat mal gesagt, es ist so ganz wichtig, die Umgangssprache, dass man mit seinem Englisch, was man vielleicht an der deutschen Schule gelernt hat, könnte man im Ausland auch Konflikte vom Zaun brechen. Und wenn du eben die Umgangssprache hast, dass du dich dann eben auch anders artikulierst, anders formulierst, wenn du irgendwo ein Anliegen hast. Vielleicht sagst du mal unseren Zuhörern das aus deinem Mund, weil da hast du bedeutend viel mehr Erfahrung als ich mit meinen mickrigen Englisch.
Also ich habe ja keinen Vergleich zum Schulenglisch. Ich hatte ja nie Englisch in der Schule, deswegen ich bin dort rein gerasselt ins Englisch und musste klarkommen. Habe dann ja auch später festgestellt, dass das britische und das amerikanische Englisch doch massive Unterschiede haben, vor allem die Dialekte auch, die viele Schwierigkeiten machen. Vielleicht war bei uns in den neuen Bundesländern nach der Wende die Schwierigkeit, dass ja viele Russischlehrerinnen und Lehrer dann plötzlich Englisch unterrichten mussten. Und die waren vielleicht gut im Russisch, aber das Englisch mussten die sich auch irgendwie herbeiführen und hatten dann die Schwierigkeit, dass die waren nie im Ausland, in den USA oder in England, und hatten die Schwierigkeit, dass die auch nicht so genau wussten, wie spricht man jetzt richtig Englisch. Deswegen glaube ich, die haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber konnte nicht so gut sein, wie es vielleicht in den alten Bundesländern ist, wo jemand, der Englischlehrer am Gymnasium ist, auch mindestens ein Jahr in den USA, England oder Kanada gelebt hat. Das ändert sich aber jetzt. Also wenn ich das bei meinen Kindern sehe, wir sitzen am Frühstückstisch und wir können uns in Englisch unterhalten. Und dieses Englisch haben die Kinder nur aus dem Englischunterricht und sicherlich auch dadurch, dass sie gelegentlich Filme auf Englisch gucken. Und wenn ich meine Tochter sehe, wenn die jetzt ein Jahr in die USA gehen würde oder nach Australien, die würde dort durchkommen. Natürlich würde es auch noch Wörter geben oder Redewendungen, die sie nicht kennt, aber das wäre für sie kein Problem. Es wäre kein nochmal eine neue Sprache lernen. Auch von Freunden von uns, der Sohn, der ist ein Jahr nach Japan gegangen, weil er gesagt hat, ich brauche nicht jetzt ins englischsprachige Ausland zu gehen, ich kann Englisch. Ich will eine neue Sprache lernen. Und dann ist er nach Japan. Jetzt war er ein Jahr in Japan und spricht fließend Japanisch. Wo ist selbst Wahnsinn, ne? Deshalb, ich kann das schlecht einschätzen. Ich denke jetzt, es hängt viel von den Lehrern auch ab, wie gut die Englisch sprechen und ja, ob die mal ein Jahr oder eine gewisse Zeit im englischsprachigen Ausland gelebt haben. Und dann können die das den Kindern ja auch vermitteln und sicherlich auch, wie gut die pädagogisch drauf sind, dass die Kinder dort mitgenommen werden oder die Kinder und Jugendlichen. Und dass die Freude an der Sprache haben, das ist ja überhaupt eigentlich das Schönste, wenn man irgendwie vermittelt bekommt, was es für schöne Möglichkeiten mit neuen Sprachen gibt. Also ich fand es dann auch immer total witzig, wenn man Witze in einer anderen Sprache verstehen und erzählen konnte oder Redewendungen. Mein Chef, der hat mal von einer gesagt, Her elevator doesn't go all the way to the top. Also ihr Aufzug geht nicht ganz bis nach oben. Das heißt sowas wie, die ist ein bisschen doof. Oder die ist nicht ganz so helle. Das fand ich schon immer witzig. Und wenn man so unsere Redewendungen sich anguckt, ist das ja auch für Ausländer ein Ding, was wir so sagen, ja, willst du mich verarschen? Was, wenn man sich das wörtlich übersetzt, was soll denn das bedeuten? Und auf der anderen Seite haben die Engländer sowas wie, Are you pulling my leg? Ziehst du mir am Bein? Also das ist ja genauso, erscheint genauso sinnfrei wie bei uns. Und das finde ich aber sehr schön und das macht mir Freude an Sprachen, das so zu entdecken, was es da für Unterschiede gibt und wie was in welcher Verbindung verwendet wird. Und ich habe auch in den USA angefangen, Zeitung lesen und zwar immer die letzte Seite, wo die Comics waren, weil das die waren, die am einfachsten geschrieben waren und die habe ich als erstes verstanden und dann irgendwann bin ich weitergegangen und habe die kurzen Kommentare gelesen und dann ja, ging es auch irgendwann mit größeren Berichten. Ich würde auch sagen, Netflix müsste eigentlich die gesamte deutschsprachige Synchronisation ausschalten und alle englischen Filme nur noch auf Englisch laufen lassen. Das würde uns, glaube ich, helfen. Man sieht es ja in den skandinavischen Ländern. Wir arbeiten viel in Dänemark und Norwegen. Dort sprechen alle Englisch. Alle, weil die Filme nicht, die ausländischen Filme nicht ins Norwegische oder Dänische synchronisiert werden. Das ist hervorragend.
Worum es mir zum Schluss nochmal geht, das hat ja dann auch was mit geschäftlichem Erfolg zu tun. Du machst ja jetzt nun schon viele Jahre, du bist ja viele Jahre. Wie lange gibt es jetzt das Prothesenwerk? 10 Jahre hattet ihr jetzt nicht? 10-jähriges Bestehen?
Ja, 10 Jahre ist schon eine Weile her. Wir sind im 12. Jahr.
Im 12. Jahr, siehst du, die Zeit rennt ohne
Ja.
Ende. Mir geht es darum, dadurch, dass du sicher Englisch bist, du merkst ja auch bei deinem Gegenüber, wenn du jetzt geschäftlich verhandelst, das ist ja dann immer, wo man Wert drauf legt, dass auch alles stimmt. Du merkst ja an deinem Gegenüber auch an den Reaktionen oder an der Körpersprache, an der Gesichtsmimik, dass das alles genauso rüberkommt, dass er 100% alles versteht. Und das ist genau den Punkt, wenn man den dann erreicht hat, wird man wahrscheinlich auch völlig anders durch die Welt gehen, weil man hat eben auch keine inneren Ängste und nichts mehr. Und deshalb ist die Umgangssprache so wichtig, ne?
Ja, die ist schon wichtig. Also das ist ja auch, man merkt das ja auf Kongressen und Messen in Deutschland oder international, häufig ergeben sich die besten Kontakte auf den Messepartys. Also, dass man abends mit irgendwem zusammensteht, ah, was machst du, was machst du? Das passiert natürlich auch tagsüber am Stand oder wenn man einen Vortrag hält, dass Leute dann kommen und sagen, Mensch, das ist aber interessant, was ihr da macht. Aber auch auf den Messepartys passiert da viel und da ist das umgangssprachliche Englisch gut und dass man ja vielleicht auch mal einen Witz in Englisch machen kann oder irgendwie ja, Situationskomik mitmachen kann und sie auch verstehen kann.
So, meine lieben Zuhörer, wir sind am Ende. Christoph, es war wunderbar, genauso wie ich mir das habe vorgestellt. Liebe junge Leute, wenn ihr auf Jobsuche seid, ihr seid unheimlich kreativ, innovativ, dann klingelt bei Schubert und Braun Prothesenwerk in Dresden. Ihr kommt in ein wunderbares Kollektiv, vorausgesetzt, ihr seid gut. Überlegt euch als erstes, was ihr den Prothesenwerk bieten könnt. Das sage ich jetzt immer bei den Vorstellungsgesprächen, weil manche sich als erstes Gehalt und Urlaub überlegen. Christoph, letzte Worte an die Jugend. Drei Sätze.
Bleibt zuversichtlich, seht die guten Dinge und ja, glaubt an euch. Ihr guckt, was ihr gern macht und versucht euch in die Richtung zu orientieren. Lasst den Kopf nicht hängen und seht immer die guten Sachen in allem und nicht das was blöd ist. Das, was blöd ist, kann jeder sehen. Aber die guten Sachen, das ist die Herausforderung.
Das Leben ist schön.
So sieht's aus.
Gut, lieber Christoph, danke, dass du dir hast Zeit genommen für uns.
Gern doch.
Liebe Zuhörer, alles Gute für Sie, bis zum nächsten Podcast. Christoph, wir sehen uns bald wieder. Ich danke dir. Ciao.
Ich danke auch. Tschüss.